Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute Tina Groll zu Gast habe. Sie ist Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin, arbeitet bei Zeit Online in den Ressorts Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und ihre journalistischen Schwerpunkte sind Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Wir wollen heute miteinander sprechen über das schöne, wichtige Thema Rente. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, vielleicht steigen wir direkt mal ein. Rente, ich habe gesagt, das schöne Thema Rente, vielleicht ist es ja gar nicht so schön. Ich glaube, es hat eine ganze Reihe offener Flanken und Problemstellen, wenn wir auf die Bundesrepublik schauen. Wenn man Alterssicherung in Deutschland in knappen Worten zusammenfassen sollte, geht das überhaupt? Und vielleicht kannst du das für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal versuchen, so Kerncharakteristika des deutschen Systems, aber auch vielleicht ein paar Problemstellen, über die wir dann diskutieren können.
Ja, das Erste, was einem in den Sinn kommt, und ich glaube, das passiert sogar ganz jungen Menschen, also vielleicht Studierenden, dieser schöne Satz von dem früheren Arbeitsminister der CDU, Norbert Blum: Die Rente ist sicher. Und dann kommt das große Lachen und die große Verzweiflung oder die große Frage. Und die stellen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, sogar die Menschen, die kurz vor dem Renteneintritt stehen, also ungefähr irgendwas zwischen 60 plus sind, bis vielleicht tatsächlich auch schon in der Rente sind und sich anschauen, was habe ich denn eigentlich an Alterseinkünften? Ja, das deutsche Rentensystem, das Umlagesystem, ist eigentlich besser als sein Ruf. Das ist immer so das Erste, was ich dagegen einwende und sage, ich glaube da eigentlich dran. Ich finde das auch eine richtig gute Errungenschaft des deutschen Sozialstaates. Wir haben allerdings das Problem, dass wir jetzt mitten im demografischen Wandel, in der demografischen Alterung sind und dass dieses Umlagesystem mit dem Anzahl und Verhältnis von Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden einfach nicht stimmt. Und natürlich gibt es da ganz verschiedene Stellschrauben. Zum einen ist es so, dass ja längst nicht alle Erwerbstätigen in die deutsche gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Wir haben die vielen Beamtinnen und Beamten, die eine viel, viel höhere Versorgungsdichte, Versorgungsabdeckung haben, fast 70%, während ja, wir ja aktuell und nicht nur aktuell, sondern wirklich in den letzten fast 10 Jahren gefühlt mitbekommen, dass in der deutschen Sozialpolitik schwer darüber gestritten und gerungen wird, das Rentenniveau in der gesetzlichen bei gerade mal 48% halten zu können. Und das auch nur zu Lasten dann der jüngeren Generation, der Beitragszahlenden, die immer höhere Beiträge zahlen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Aber für die Jüngeren auch vielleicht die Hoffnung, wir werden irgendwann dieses Tal der demografischen Alterung durchschritten haben, also irgendwann haben wir nicht mehr so die Alterspyramide, sondern tatsächlich mehr so eine Gerade, wenn wir uns die Demografie angucken. Und dann wird es auch so sein, dass sich natürlich das Verhältnis von Beitragszahlenden und Rentnerinnen und Rentnern wieder umkehrt. Aber die nächsten 20, vielleicht sogar 30 Jahre sieht es eher düster aus. Und tatsächlich müssen wir uns überlegen, wie leistungsfähig ist unser gesetzliches Umlagesystem noch und wo können wir ansetzen, damit die Rente eben sicher ist und damit wir eben auch die großen Vorzüge, die dieses Rentensystem mit sich bringt, für möglichst viele Menschen in Deutschland auch umsetzen können.
Eine schön ausbalancierte Antwort. Also sowohl das System ist besser als sein Ruf, als auch es gibt gehörige Problemstellen. Du hast das Umlagesystem angesprochen. Das basiert ja auf dem Generationenvertrag. Der Generationenvertrag sozusagen die gegenseitige Solidarität, die gebraucht wird, also durch das die erwerbstätigen Generationen sowohl mit ihrer Elterngeneration als auch mit der nachkommenden Generation, mit den künftigen Beitragszahlerinnen und Zahlern verbunden ist. Der demografische Wandel fordert genau das heraus, du hast es gerade angesprochen. Aber dennoch haben wir ja, wenn wir uns das bisher anschauen, relativ stabile Beitragszahlungen. Ist das ein politischer Verdienst oder woran liegt es eigentlich? Welche Rolle spielt sowas wie Zuwanderung? Und welchen Anteil haben eigentlich die Steuerzuschüsse, die da geleistet werden? Die sind ja nicht unbeträchtlich, könnte man sagen.
Nicht unbeträchtlich, sie liegen bei über 100 Milliarden Euro. Das ist auch relativ stabil und ist jetzt aber auch nicht so stark gestiegen, wie es manchmal in der politischen Diskussion so der Eindruck erweckt wird. Liegt aber auch daran, dass natürlich viele, viele Menschen Leistungen aus der Rentenversicherung erhalten, die jetzt vielleicht nicht selber einzahlen. Also zum Beispiel werden ja die Renten von pflegenden Angehörigen bezahlt, ja. Die Erziehungszeiten werden rentenrechtlich ausbalanciert aus diesem System. Und wenn man in der Erziehungszeit ist und jetzt nicht erwerbstätig ist, dann zahlt man natürlich auch nicht ein. Und insofern ist es völlig richtig, dass es Steuerzuschüsse gibt. Die Steuerzuschüsse sind auch gar nicht so sehr das Problem. Das ärgert mich auch immer wirklich sehr an der Diskussion, dass da so drauf geguckt wird. Sondern es ist völlig richtig, diese sogenannten versicherungsfremden Leistungen auch mit Steuergeldern zu bezahlen. Wir sind immerhin einem Sozialstaat. Was viel mehr das Problem ist, oder nicht so sehr das Problem ist, oder das Problem in der Diskussion ist, die Debatte über die steigenden Beiträge. Wenn man sich das tatsächlich über einen langen Zeitraum anguckt, dann stellt man fest, dass die Beiträge schon mal sehr viel höher waren. Das war so vor 15, 20 Jahren der Fall. Und dass wir relativ stabile Beiträge jetzt schon seit geraumer Zeit haben, also in der letzten Dekade kann man so sagen. Und dass sie erst absehbar ab in diesem Jahr, ab kommendem Jahr und danach leicht modifiziert steigen müssten, um das Rentensystem oder das Rentenniveau halten zu können. Allerdings steht unser Rentensystem auch so gut da, weil der Arbeitsmarkt so robust ist. Denn das ist eben auch noch so die dritte Stellschraube in dem ganzen System. Wenn wir uns das System als eine super komplexe Maschine vorstellen, dann haben wir da unfassbar viele Schrauben, an denen wir irgendwie auch tatsächlich drehen und arbeiten können, um die Maschine weiter am Laufen zu halten. Und dieser brummende Arbeitsmarkt, den wir jetzt wirklich auch in den letzten Krisenjahren hatten, der so robust ist, der trägt natürlich erheblich dazu bei, dass auch Geld in dem gesetzlichen Umlagesystem ist, ne? Also wenn die Löhne weiter steigen, und da ist auch ein Verdienst von natürlich Gewerkschaften und Sozialpartnerschaft in Deutschland, also auch den Arbeitgeberverbänden, die dann da mitziehen müssen, dann haben wir natürlich auch genügend Geld, um es umzuverdienen. Und Stichwort Migration und Zuwanderung. Dass der Arbeitsmarkt in den letzten 2 Jahren noch vergleichsweise stabil war. Jetzt sehen wir ja langsam in den Arbeitsmarktdaten, dass die Krise auch ankommt. Wir haben eine ganz leicht steigende Arbeitslosigkeit in den letzten Monaten. Aber wir hatten im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor, also wirklich die Jahre der Energiekrise und die geprägt waren durch den Ukraine-Krieg und wirklich auch schon wirtschaftliche Krise, hatten wir einen Beschäftigungszuwachs. Und der ist ganz allein und ausschließlich auf Zuwanderung zurückzuführen. Und ich finde, das ist ein ganz starkes Argument, was aktuell in der Debatte eigentlich auch viel, viel stärker anklingen sollte, insbesondere wenn wir jetzt uns die stark aufgeheizte Migrationsdebatte ansehen, dann müssen wir auch immer noch hinzusagen, Moment, Zuwanderung ist vor allem erst einmal wirtschaftlich gut und sinnvoll, und eben auch zum Gute und zum Wohle unseres Sozialstaates.
Bevor wir vielleicht in den Wahlkampf eintauchen und schauen, was da los ist, auch was die Parteien vorschlagen und wollen und warum das Thema Migration vielleicht gerade so hochkocht, vielleicht noch eine Frage zur Umstellung oder zu den Möglichkeiten der Umstellung eines solchen Systems. Denn es ist ja so, dass die Kindergeneration im Grunde genommen in die Verpflichtung gegenüber ihren Eltern hineingeboren wird. Da ist eine starke Vaterabhängigkeit in diesem System drin. Und deswegen die Frage, ist denn so eine Umstellung, also wenn man immer davon spricht, ja, noch geht das, weil wir gerade eben, so wie du es skizziert hast, eine gute Beschäftigungssituation oder eine verhältnismäßig geringe oder vergleichsweise geringe Arbeitslosigkeit in der letzten Dekade gesehen haben. Wenn sich das ändert, dann kommt da noch mehr Druck ins System. Und dann wird ja schnell danach gerufen, wenn man das alles umstellt, dann wird es besser. Die Frage ist, wenn es diese Pfadabhängigkeit eben in dieser Art und Weise besonders auch mit Blick auf die Rente gibt, welche Möglichkeiten der Umstellung gäbe es denn überhaupt?
Ja, das ist die große Frage. Und ich finde es mal witzig, wenn man dann sagt, ja, wir gucken ins Ausland, zu den Nachbarn, nach Österreich zum Beispiel. Das System ähnlich und sehr viel besser. Also die Absicherung ist sehr viel besser. Und die haben es zum Beispiel geschafft, die Beamtinnen und Beamten zu überführen. Man muss aber sagen, die gesetzlichen Systeme, Rentensysteme sind nicht vergleichbar. In Österreich waren die Beamtinnen und Beamten immer schon angelegt im gesetzlichen System. Deswegen fiel das dann viel leichter, das dann auch zu überführen. Und natürlich kann man das nicht von heute auf morgen irgendwie umstellen. Wir hatten ja in der Ampelzeit das Vorhaben, Rentenpaket 2, den Einstieg in die Kapitalmarktdeckung, in die erste Säule, also ins gesetzliche System reinzubringen mit dem sogenannten Generationen. Kapital. Das ist jetzt nicht die Aktienrente, die die FDP haben wollte. Also es ist nicht so, dass man als Beitragszahlerin oder Beitragszahler einen individuellen Anspruch auf Aktienvermögen hat, das dann mit vielleicht mit Beiträgen, die man entrichtet hat, erworben wurde oder aufgebaut wurde. Ich fand die Idee vergleichsweise smart und sinnvoll. Wir sehen solche Aktienfonddeckungen und Kapitalmarktdeckungen in den gesetzlichen System auch in anderen Ländern, da wird oft nach Skandinavien geguckt. Da läuft das allerdings alles ein bisschen anders und die haben viel, viel früher damit angefangen. Um sich sozusagen dieses achten Weltwunders zu bedienen, dem Zinseszinseffekt am Kapitalmarkt, braucht man einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit. Und es ist, glaube ich, nicht richtig. Also da sehe ich auch schon die Kritik, die vor allem die demokratischen und linkeren progressiven Parteien haben. SPD zum Beispiel, aber auch die Grünen waren nicht immer unbedingt dafür, jetzt mit Sozialbeiträgen irgendwie an der Börse zu spekulieren. Es ist schon der richtige Ansatz, da, glaube ich, Steuermittel zu verwenden oder im Zweifelsfall Schulden, wie es ja auch angedacht war. Nur bis dann tatsächlich davon ein Effekt zu erzielen ist und da wirklich Geld reinkommt, dauert das einfach. Und das sind 15 Jahre, die waren zuerst angesetzt, viel zu wenig. Da muss man, glaube ich, eher in 30 bis 50 Jahren denken. Und dann ist das ein Effekt, ja, den wird vielleicht die Generation Alpha, wenn dann eher vielleicht sogar die Generation Beta, also die Kinder, die jetzt noch gar nicht geboren sind, die werden vielleicht davon dann profitieren können. Und bis dahin muss man einfach tatsächlich sich ehrlich machen und sagen, wir werden an sehr hohen Steuermitteln und Bundeszuschüssen, die mit in das Rentensystem reinkommen müssen, nicht vorbeikommen. Und wir müssen vielleicht auch darüber denken, dass wir andere Gruppen, die noch nicht in die gesetzliche Rente einzahlen, vielleicht perspektivisch überführen. Aber jetzt zu sagen, ja, dann nehmen wir die Abgeordneten und die Beamtinnen und Beamten alle mit rein und dann wird das schon, das ist natürlich totaler Quatsch, weil die Menschen natürlich Versorgungsansprüche haben und das auch nichts ist, was man jetzt von jetzt auf gleich machen kann, sondern wo wir tatsächlich über Generationen sprechen. Und wenn man es jetzt nicht macht, dann verschiebt sich der Zeitpunkt natürlich zu einer Umstellung des Systems immer weiter nach hinten. Naja, und die andere Frage wäre, okay, und wir müssen natürlich vielleicht auch die Menschen dazu bringen, noch privat vorzusorgen, wobei das eben auch, ne, der Appell an die schöne Eigenverantwortung ja auch schon mit der Riester-Rente nicht so richtig geklappt hat. Wenn wir uns die letzten 20 Jahre ansehen, da gibt es ja die diversesten Ansätze und es ist auch sozial für viele Menschen und Gruppen nicht so richtig gerecht und möglich und machbar. Und ich glaube, das kann immer nur ein Baustein sein. Aber ich sehe da auch die zweite Säule der Alterssicherung mehr in der Pflicht, das ist die betriebliche Altersvorsorge. Also da tatsächlich für zu sorgen, dass die sein muss. Es gibt zwar einen Rechtsanspruch darauf, aber Arbeitgeber auch vielleicht in die soziale Verantwortung nochmal zu bringen, hinzuzuzahlen, und zwar nicht nur für Geringverdienende, sondern wirklich für alle Beschäftigten, das könnte vielleicht einen Effekt haben. Und nimmt natürlich die Wirtschaft nochmal viel stärker in die Pflicht und ist natürlich politisch dann auch schwierig durchzusetzen.
Du hast die Riester-Rente angesprochen. So wie ich es wahrgenommen habe, gilt sie als gescheitert. Vielleicht ist es zu hart formuliert, aber ich denke, das ist schon ein Fazit, was einigermaßen angemessen ist. Ich würde gerne nochmal auf die Beamten zu sprechen kommen, denn auch das hast du angesprochen. SPD-Grüne sind sich da vielleicht am ehesten einig. Die Linken, glaube ich, könnte man auch mit reinnehmen. Man braucht ja auch tatsächlich einen breiten Konsens, auch einen gesellschaftlichen. Der Sozialverband beispielsweise wäre da sicherlich auch an Bord, der eine Erwerbstätigenversicherung fordert, eine gemeinsame Erwerbstätigenversicherung, in die dann alle einzahlen. Denn das Beamtentum, das muss man eben dann auch bei dieser Umstellung berücksichtigen, ist ja grundgesetzlich geschützt. Das heißt, im Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes steht eben, dass wir die Beamtinnen und Beamten haben, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Und das heißt, da müsste man ja dann tatsächlich auch ran und argumentieren mit einem breiten gesellschaftlichen bis politischen Konsens, warum man das jetzt wirklich abschaffen will. Also so ganz einfach ist das ja eben nicht. Und wie du sagst, dann kommen die Finanzierungslücken oder besser gesagt das Aufbauen über Zeit kommt dann auch noch hinzu. Also so ganz leicht ist es wahrscheinlich an der Stelle nicht. Und trotzdem, das Beispiel Österreich ist angesprochen worden. Könnte man die zum Vorbild tatsächlich nehmen oder funktioniert oder wo wäre da sozusagen der Haken, warum das mit dem deutschen System nicht funktionieren würde? Beide gehören ja in die Kategorie konservativer Wohlfahrtsstaat. Das heißt, rein so auf der Makroebene gesprochen, ist das durchaus vergleichbar, oder?
Das schon, aber ich glaube, von der Systematik der Systeme sozusagen, ist es nicht so einfach machbar. So alle Rentenexperten, mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen, ja, das kann man sich zum Vorbild nehmen, aber es ist am Ende des Tages nicht eins zu eins umsetzbar. Und das ist natürlich ein tatsächliches Problem. Und es ist natürlich auch ein Gerechtigkeitsproblem, ja. Also wenn wir Menschen sehen, die einfach 45 Beitragsjahre eingezahlt haben mit einem geringen Einkommen und dann auf Grundrente angewiesen sind und dann erleben, dass Menschen, die verbeamtet wurden und vielleicht auch gar nicht so lange verbeamtet waren, da reicht ja, die müssen noch nicht mal 45 Beitragsjahre sozusagen verbeamtet gewesen sein, um ein viel, viel höheres Versorgungsniveau zu erreichen, dann ist das natürlich auch nicht so richtig nachzuvollziehen. Und das macht natürlich auch was mit dem gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Auf der anderen Seite sage ich auch, ich finde es oder finde ich es auch gerecht, dass Staatsbedienstete natürlich aus gutem Grund vom Grundgesetz her geschützt sind und natürlich auch gut abgesichert sein müssen. Also wir wollen ja auch nicht, dass Staatsbedienstete korrupt werden oder käuflich oder was weiß ich nicht. Ne? Also da stehen ja auch diverse andere Gedanken dahinter. Also es ist nicht ganz, ganz einfach und ich glaube, es ist einfach nicht vergleichbar. Und es ist, glaube ich, auch eine Aufgabe von Politik, diese Aushandlungsprozesse gut zu moderieren und auch gut zu kommunizieren und nichtsdestotrotz auch immer wieder an diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu appellieren. Und was ganz klar ist, in der gesetzlichen Rente, wenn Menschen ein Leben lang eingezahlt haben, dann sollen die auch auskömmlich leben können. Das heißt, man soll auch im Alter natürlich seinen Lebensstandard halten können und nicht vor wirklich finanzielle, existenzielle Fragen gestellt werden. Und da finde ich zum Beispiel, ist es ein problematisches Thema, dass die Renten sukzessive bis in den nächsten Jahren 100% irgendwann besteuert werden. Also jetzt haben wir ja noch einen sehr, sehr geringen Anteil der gesetzlichen Renteneinkünfte, die unter die Steuer dann fallen. Ein Teil ist immer noch steuerfrei. Und das ist auch etwas, was die junge Generation betrifft. Und das ist etwas, was mich auch wirklich, wirklich ärgert. Was wir jetzt im Wahlkampf sehen, es sind ja riesige Umverteilungsprogramme von allen Parteien. Wirklich alle Parteien haben, wenn es um das Thema Sozialpolitik geht, riesige Umverteilungspläne von jung zu alt. Und klar, junge Menschen machen, glaube ich, nur, ich glaube, sind die Menschen unter 30 oder 35, 13% der Wählerinnen und Wähler aus. Die sind natürlich nicht wahlentscheidend. Und trotzdem geht es da um unsere Zukunft. Und ich habe jetzt gerade eine spannende These nochmal von Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gelesen, der einfach fordert, eigentlich müssen wir konsequent jetzt die Kinderrechte im Grundgesetz verankern, damit die junge Generation und ihre Ansprüche und ihre Interessen künftig vielleicht auch stärker berücksichtigt werden. Das finde ich einen ganz, ganz smarten Ansatz. Immer sehr weit weg von der Rente, aber es ist eben auch für junge Menschen, ich weiß das selber, als ich jung war, Studierende oder noch jünger an der Schule, ja, natürlich, es gab dieses Thema Rente. Erinnere mich auch noch an meine Eltern und Norbert Blüm und diese Kampagne und so. Aber das ist ja ganz, ganz, ganz weit weg. Das ist ganz weit weg. Und es gibt diese sogenannten zuwinkenden Momente im Leben, wenn sich Menschen mit dem Thema und all bestimmten Themen wie zum Beispiel Altersvorsorge bereit sind, überhaupt auseinanderzusetzen. Das wissen wir so aus der Finanzbildungsforschung. Und das finde ich ein spannendes Erkenntnis aus einer Studie, die ich mal gelesen habe. Der wichtigste Moment ist, wenn Menschen sich das erste Mal mit Thema Alterssicherung und Rente und Vorsorge auseinandersetzen, ist die Geburt des ersten Kindes. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, wo man vielleicht auch nochmal gucken kann. Wir haben jetzt diese digitale Renteninformation. Das ist auch was, was viele Menschen nicht wissen, was dann umgesetzt ist und was ein tolles Projekt ist, dass man tatsächlich irgendwann mal auf diese digitale Renteninformation, das ist ein Portal, zugreifen kann und dort nicht nur seine Renteninformationen bekommt, die man einmal im Jahr zugesandt bekommt, sondern vielleicht auch erfährt, was habe ich denn sonst noch an Ansprüchen aus Betriebsrenten, privater Vorsorge etc. Und ich glaube, das ist so ein Moment, das sollte man nutzen. Alle Menschen, gleich wenn sie irgendwie die Geburtsurkunde für ihr Kind beantragen, die gleich in eine Rentenberatung zu schicken, dann klappt es vielleicht auch, die Alterssicherung und Altersvorsorge besser voranzutreiben.
Ja, schönes Plädoyer. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Du hast Kommunikation angesprochen. Da sind wir mitten im Wahlkampf. Ich habe mich nämlich schon gefragt, woran liegt das eigentlich, dass das Thema im Wahlkampf jetzt 2025, kurz vor der Bundestagswahl, so irgendwie gar keins zu sein scheint, obwohl ja die Gruppe der älteren Wählerinnen und Wählerinnen besonders groß ist, wenn nicht gar wahlentscheidend ist. Also weder die Politik treibt es voran, dass es ein Thema ist, noch, man könnte sagen, bottom-up, die Wählerinnen und Wähler, also die größte Gruppe, setzt es auf die Agenda und fordert es ein als Thema. Dabei gibt es ja durchaus in den Programmen der politischen Parteien, du hast es eben schon angerissen, durchaus das ein oder andere, was da an Vorhaben drinsteckt, wenn wir Eintrittsalter, Finanzierung und Rentenniveau vielleicht zum Maßstab machen. Woran liegt das eigentlich?
Ja, also ich denke natürlich, klar wird vieles durch Migration überlagert im Moment, hat natürlich auch mit Anschlägen zu tun, mit Nachrichtenlagen und natürlich auch in der Art und Weise, wie wir Medien arbeiten. Wir fallen von einer Lage in die nächste. Und ich erinnere mich sehr gut an den Sommer, Herbst, als Parteien anfingen, da dachte man noch, die Bundestagswahl würde irgendwann im September stattfinden, sich Gedanken zu machen und dass die SPD ankündigte, sie wollen Rente ganz groß fahren. Und dann kam auch tatsächlich nach dem Ampelaus ja durchaus auch andere Parteien mit wirklich auch innovativen, guten Konzepten. Natürlich sind das auch teilweise schon etwas länger erarbeitete Konzepte, wie die Erwerbstätigenversicherung der Grünen zum Beispiel. Aber auch die CDU bzw. Union, die haben ja ein gemeinsames Wahlprogramm, haben tolle Sachen zum Thema Rente in ihrem Wahlprogramm stehen, aber das dringt überhaupt nicht durch. Also das ist momentan gar nicht nachgefragt. Natürlich hat es auch was damit zu tun, wie Medien arbeiten, wie zum Beispiel auch TV-Duelle dann natürlich ablaufen, welche Fragen gezielt gestellt werden. Die sind dann einfach durch die aktuelle Lage getrieben und durch natürlich das Medieninteresse sozusagen dann gelenkt, sodass das Thema Rente jetzt gar nicht so in den Fokus stehen kann. Was aber auch verwunderlich ist, ist, mit Beginn dieses Jahres sind eher natürlich die Sozialbeiträge, also Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge, die gestiegen sind. Aber nichtsdestotrotz merken ja die Beitragszahlenden, dass die Beitragslast einfach höher geworden ist, ne? Und eigentlich geht das Thema insofern ja alle was an. Also die einen, die vielleicht die Rente schon am Horizont sehen und sich Gedanken machen, wie wird denn mein Renteneintritt demnächst bald aussehen? Dann die anderen, die schon in der Rente sind und sich natürlich sorgen, reichen meine Bezüge? Steht eine Rentenkürzung mir ins Haus? Also auch das ist ja etwas, was im Wahlkampf immer mal wieder anklingt, weil die Parteien alle versprechen, wir machen keine Rentenkürzung. Also Renten dürfen ja sowieso nicht gekürzt werden. Es geht ja, wenn, dann nur darum, wie stark steigen die Renten und halten sie mit der Entwicklung der Löhne Schritt oder mit der Inflation oder eben nicht, ne? Also da gibt es natürlich durchaus ganz unterschiedliche Konzepte. Ja, Rente geht alle was an, aber es ist eben auch ein total sperriges, komplexes Thema. Die Systematik des Rentensystems ist vielleicht nicht vielen so geläufig. Und für viele jüngere Menschen ist es eben auch sehr, sehr weit weg und wird dann natürlich überlagert. Man muss aber auch sagen, andere brennende Themen dieser Zeit, wie der Klimawandel, spielen ja auch absolut gar keine Rolle im Moment.
Ja, ist schwierig. Die Themenüberlagerung ist sehr, sehr deutlich. Du hast es gesagt. Ich habe mich aber auch gefragt, vielleicht kannst du das auch noch mal aus deiner journalistischen Tätigkeit heraus beantworten, ob Rentnerinnen und Rentner eigentlich eine Lobby haben. Also gibt es da eine konzertierte Interessenvertretung der Älteren gegenüber der Politik, gegenüber den Versicherungen und den Unternehmen irgendwie?
Die große Frage, ne? Also die sitzen ja alle in der Selbstverwaltung. Also ich erinnere mich, es ist so ein Thema, mit dem ich mich, weil ich eben ganz viel soziale Sicherung mache, eben auch beschäftige. Wie sieht es eigentlich in der sozialen Selbstverwaltung aus? Und die haben ein riesen Jugendproblem. Man findet ja kaum Menschen, die irgendwie bei den Sozialwahlen A, überhaupt wählen gehen und zweitens irgendwie kandidieren und in diese Gremien gehen. Und das ist auch so ein super sperriges Thema, was viele Journalistinnen und Journalisten ja auch noch nicht mehr kapieren. Ich erzähle immer wieder gerne, dass immer wenn Sozialwahlen sind, die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen zu mir kommen und sagen, Tina, du, ich habe da so einen Brief gekriegt. Was ist denn diese Sozialwahl? Das ist ja wirklich die Wahl mit der geringsten Beteiligung. Und dabei ist das so wahnsinnig wichtig. Und jetzt gefragt, haben die Rentnerinnen und Rentner eine Lobby? Das ist natürlich die Bevölkerungsgruppe, die am stärksten eigentlich beteiligt ist, die auch am stärksten ehrenamtlich mit engagiert ist. Wobei, wenn man sich die Sportverbände anguckt, sind es auch wieder die Middle-Ager, die Elterngeneration, also die Menschen, die noch kleinere, jüngere Kinder haben. Aber wenn man sich so anguckt, wer sitzt an solchen Schalthebeln, wo es dann tatsächlich auch um Rente und Rententhemen gibt, dann sind das schon Rentnerinnen und Rentner. Also ich würde schon sagen, die haben eine Lobby. Wer eher keine Lobby hat, das sind dann wirklich die ganz, ganz Hochbetagten. Da sind wir aber eher bei dem Thema, wie geht es um die Pflege, die Pflegebedürftigen, bei denen fehlt tatsächlich die Lobby.
Wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, liebe Tina Groll. Ein Thema, mit dem wir uns im Alltag wenig oder vielleicht auch ungerne beschäftigen. Ich habe eingangs gesagt, ein schönes Thema. Die Hörerinnen und Hörer können sich selber jetzt ihr Urteil bilden, inwiefern das Thema Rente schön ist, schön wird, schön war. Auf jeden Fall wird es uns alle irgendwann ereilen, und sollte uns deswegen auch angehen und beschäftigen. Herzlichen Dank für die Einblicke, Tina Groll.
Bitteschön.